ARD. Hallo, ich bin Iska Schregelmann. Hattet ihr schon mal Angst, als ihr hier bei uns in Deutschland auf oder unter einer Brücke unterwegs wart, dass die plötzlich zusammenkracht? Ich habe mir ehrlich gesagt früher nie Gedanken darüber gemacht. Vielleicht, weil ich mit dem Gefühl aufgewachsen bin, das, was hierzulande gebaut wurde, ist grundsolide, wertige Ingenieursarbeit. Aber selbst die hält eben nicht für alle Ewigkeit. Schwimmbäder, Schulgebäude, Gleisbetten, Brücken und so weiter. Unsere Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Mit Folgen. Letztes Jahr zum Beispiel ist in Dresden ein Teil einer der großen Brücken über die Elbe, die Carola-Brücke, plötzlich eingestürzt. So etwas ist nicht nur ein Thema für die News, sondern auch für die Wissenschaft. Forschung unter Druck, so heißt diese Interviewreihe hier bei IQ. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die in einem Bereich arbeiten, wo es um besonders dringliche Probleme geht. Wie eben zum Beispiel alles, das nicht mehr ganz nied- und nagelfest ist. Kann es gelingen, es sprichwörtlich noch rechtzeitig gerade zu biegen? Und wenn ja, wie?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Zugeschaltet aus Karlsruhe ist jetzt Andreas Gerdes. Er ist Professor für Bauchemie und wissenschaftlicher Leiter des BEW Innovation Hub in Karlsruhe. Da geht es um nachhaltige Infrastruktur und um die Prävention im Bauwesen. Herr Professor Gerdes, bevor wir zu Lösungen und Innovationen kommen, vielleicht können wir ja gemeinsam zu Beginn eine kleine Bestandsaufnahme machen zur Situation bei uns hier in Deutschland. Man liest ja immer wieder Beunruhigendes über den Zustand unserer Infrastruktur hier. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten oder die drängendsten Probleme?
Zunächst freut es mich, herzlichen Dank für die Einladung, hier ein bisschen über mein Lieblingsthema Infrastruktur plaudern zu dürfen. Und von dort kommen wir auch, glaube ich, zunächst mal eben auch, was eigentlich Infrastruktur ist und wo wir Infrastruktur überall finden, nämlich um uns überall herum. Denn ob das jetzt die Autobahnbrücke ist, die gerade in der Anmoderation beschrieben worden ist, oder aber auch, wenn man morgens unter der Dusche steht und den Wasserhahn öffnet, löst man eine hochkomplexe Infrastruktur aus, um zunächst das warme Wasser zu bekommen. Aber wenn es dann durch den Abfluss auch wieder verschwindet hin zur Kläranlage, haben wir eine mindestens genauso aufwendige Infrastruktur. Diese Infrastruktur ist eigentlich geplant für eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer. Und wenn wir jetzt an diese beiden Beispiele, auf der einen Seite Tunnelbrücke, auf der anderen Seite aber auch die Kläranlage, dann sprechen wir dort von 80 bis 100 Jahren, die dieses Bauwerk nicht unterhaltsfrei, also das Geländer muss mal gestrichen werden, nach 20 Jahren, aber die eigentliche Betonkonstruktion, die sollte 100 Jahre funktionieren und das tut sie leider nicht. Viele der Instandsetzungen werden nach 20 bis 30 Jahren schon fällig und führen dann zu sehr aufwendigen Instandsetzungen, die ich heute Nachmittag schon bei der Zufahrt zum SWR in Karlsruhe bemerkt habe. Die ist nicht umstellt von einer Baustelle und der Zugang ist eigentlich sehr schwierig.
Ja, aber Sie haben es geschafft und es ist wunderbar, dass wir uns unterhalten können über eben diese Infrastruktur, die uns überall umgibt. Sie haben gesagt, diese 100 Jahre Haltbarkeitsdauer, so nenne ich das jetzt mal, die man ansetzt, die hält das meiste nicht. Woran liegt das denn?
Gut, das sind wirklich verschiedene Ursachen und das ist auch gar nicht so einfach auseinander zu dividieren. Aber ich würde es mal ganz kurz versuchen. Ganz wichtig im Bauwesen ist immer eine Größe und das sind die Kosten oder der Baupreis. Und wenn ich dann eben über die Regelwerke bestimmte Vorgaben erfüllen muss, suggeriert das immer, ja gut, das hält jetzt dann 100 Jahre. Tatsächlich ist es aber so, dass durch den Umstand immer den niedrigsten Preis durchzusetzen, oft die Qualität bei diesen Bauwerken leidet. Das wird Sie vielleicht überraschen, wenn Sie an Ihr privates Auto denken. Da hat es eine sehr komplexe Qualitätskontrolle gegeben, bevor es dann vom Band gerollt ist. Die Qualitätskontrolle beim Bauwerk beschränkt sich auf wirklich marginale Maßnahmen. Da wird ein Würfel gemacht, die Druckfestigkeit geprüft am Werkstoff, also am Beton beispielsweise, der angeliefert wird. Aber am eigentlichen Objekt, da, wo die Werkstoffeigenschaften mit den handwerklichen Leistungen zusammenkommen, da gibt es praktisch keine Qualitätskontrolle. Und so kann dann nach Abnahme des Bauwerks da drin Prozesse starten. Das Bauteil ist also nicht so stark, wie man es eigentlich erwartet, nicht so dauerhaft, wie wir sagen. Und dann führen denn die Einwirkungen, die wir haben, zum Beispiel hohe Temperaturen jetzt, der Klimawandel setzt auch unserer Infrastruktur ziemlich zu, aber auch Dinge wie ständige Belastung durch eine hohe Verkehrszahl, all das führt dann eben zu Beanspruchungen, die dieses Material, dieses Bauteil, dieses Bauwerk in letzter Konsequenz dann nicht widerstehen und frühzeitig kaputt gehen.
Heißt es, da bilden sich dann Risse, wird das Ganze porös oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist zum Beispiel eine Konsequenz, dass dann eben dieses Material dann altert, nicht mehr so flexibel ist. Das sehen wir zum Beispiel gerade bei diesen polymergebundenen Fugenmaterialien, mit denen also Dehnungsfugen verschlossen werden. Sie kennen das von zu Hause vielleicht aus der Dusche, die Silikonfuge. Ähnliche Materialien setzen wir dann auch eben bei der Infrastruktur rein. Und durch die UV-Strahlung, die hohen Temperaturen, haben wir dort eben zunehmend eine beschleunigte Alterung. Und das führt zum frühzeitigen Versagen dieser Werkstoffe. Auf der anderen Seite, und das ist für viele Menschen überraschend, Beton wirkt immer so dicht und kompakt. Tatsächlich ist Beton aber ein poröser Werkstoff. Und der Beton, der bei Ihnen jetzt im Studio wahrscheinlich um Sie herum ist, wird etwa eine Porosität haben von 10-15%. Und dieses Porensystem, wenn es dann eben Schadstoffen ausgesetzt ist, typische Beispiel, die Chloride, die Salze, die Tausalze im Winter, werden dann von so einem Beton wie ein Schwamm aufgenommen, werden durch die Randzone des Betons transportiert und wenn sie dann den Bewährungsstahl erreichen, lösen sie dort Korrosion aus. Das ist das, was man eben sieht, wenn man durchfährt.
Meinten Sie jetzt mit den Salzen das Salz, was im Winter gestreut wird gegen die Glätte oder ist das jetzt eine andere Form von Salz?
Nein, das sind die Tausalze, die wir einsetzen und ich kenne aus meiner Kindheit noch, dass die Straßen weiß bis schneebedeckt waren und man ist mit dem Auto rübergefahren. Heute haben wir eine sogenannte Schwarzräumung. Dafür brauchen wir große Mengen Tausalz. Und dieses Tausalz löst sich dann in dem geschmolzenen Schnee und wird dann wie von einem Schwamm durch den Beton aufgenommen.
Kann man sich vorstellen, dass also, wie Sie es beschreiben, sowohl im Winter es Belastungen gibt oder nach dem Auftauen des Schnees, als auch im Sommer durch die große Hitze, die ja wiederum durch den Klimawandel jedes Jahr noch stärker wird. Und das erinnert mich an etwas, das ich gelesen habe, dass bei bestimmten Arbeiten mit Beton es gar nicht mehr als 30 Grad Außentemperatur haben darf, sonst drohen von vornherein größere Risse.
Ja, das ist absolut richtig. Praktisch alle Baustoffe, die wir heute im Bauwesen in Deutschland einsetzen, haben als obere Grenztemperatur die 30 Grad. Und wenn man dann oberhalb dieser Temperatur dann sich bewegt, ist das auf der einen Seite nicht nur ein technisches Problem, sondern kann auch schnell, wenn das Material nämlich versagt, zu einem juristischen Problem werden.
Können Sie da ein Beispiel geben?
Ja, nehmen wir mal an, Sie beschichten eine Oberfläche eines Brückenbauwerks bei 35 Grad mit einer Kunststoffbeschichtung, um sie eben gegen diese Tausalze zu schützen. Und wenn es dann Risse oder Ablösungen gibt, dann kann das durchaus mit dieser erhöhten Verarbeitungstemperatur verknüpft sein oder darin begründet sein. Und die Konsequenz ist dann, dass der Handwerker oder der Planer oder auch der Bauherr, je nachdem, wer die Verantwortung dafür übernommen hat, auch dafür gerade stehen muss, dass es dann schiefgegangen ist. Und da geht es sehr schnell um sehr große Summen.
Bevor ich mit Ihnen über andere innovative Baumaterialien spreche, wie entscheidet man eigentlich bei der vorhandenen Infrastruktur? Also wenn man jetzt merkt, das ist porös, da gibt es Risse, da muss jetzt was getan werden, ob man etwas saniert oder ob man es besser gleich abreißt und neu baut. Also zum Beispiel 2500 Brücken, habe ich gelesen, sollen in Deutschland in diesen Jahren jetzt saniert oder neu gebaut werden.
Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die erste ist zum Beispiel, und das haben Sie in München beim Mittleren Ring erlebt, wie der gesperrt war, da ging in München nicht mehr viel, weil dieser Mittlere Ring dann eben zwingend saniert werden musste. Das heißt also, wenn mein Eingriff, ich schließe so eine Linie oder so eine Straße, reiß ab und baue neu, dann kann es dazu führen, dass das erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr hat. In diesem Fall saniert man in der Regel, selbst wenn es oft mehr Sinn macht, abzubrechen und neu zu bauen, man saniert unter Verkehr, weil man eben diese Linie freihalten muss.
Weil Sie gerade beschrieben haben, Baumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen bei laufendem Verkehr, da musste ich jetzt an dieses riesige Bauprojekt am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost denken. Ein gigantisches Bauprojekt einer Brücke aus Stahl, die 600 Meter lang ist, rund 9000 Tonnen wiegt und das Ganze bei laufendem Verkehr auf der Autobahn gebaut wird und dann eben mit Millimeterarbeit quasi dafür gesorgt wird, dass das jetzt alles reibungslos vonstatten geht.
Das sind eben typische Beispiele, wenn wir uns das anschauen, dass Bauen heute eigentlich Hightech ist, auch wenn man manchmal denkt, es wäre Low- oder gar No-Tech. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, weil sowohl die Herausforderungen bei den Werkstoffen, aber auch die konstruktive Ausführung bis hin zur Fertigstellung, da wird hochmoderne Tools eingesetzt. Zum Beispiel erzeugt man heute in diesen Planungen oft digitale Zwillinge, nicht nur um die Planung zu optimieren bis hin zur Logistik, sondern es geht auch darum, alle Daten letztendlich zu sammeln und auf diese Art und Weise sicherzustellen, dass wir auch in 20, 30 oder in 100 Jahren noch die Daten haben, möglichst jedes Jahr aktualisiert und so mit dem digitalen Zwilling tatsächlich dieses Bauwerk dann auch über die gesamte Nutzungsdauer dann begleiten. Also da ist im Moment wirklich sehr viel in Bewegung und gerade auch im Bereich KI dürfen wir, glaube ich, gerade im Bauwesen dort eine deutliche Entwicklung erwarten, denn eines der großen Probleme des Bauwesens sind die geringen Produktivitätssteigerungen. Wir haben also bei den letzten Jahren, da gibt es Studien, im Bauwesen die letzten 15, 20 Jahre praktisch keine Produktivitätssteigerung, 0%. Und das macht auch so ein bisschen eben die Problematik aus, dass die Baupreise steigen, wir aber auf der anderen Seite durch eine Produktivitätssteigerung wie in anderen Bereichen das nicht abfangen können. Und KI kann hier sicherlich einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
Um das zu beschleunigen?
Ja.
Oder was wäre dann die Hauptaufgabe von KI? Vielleicht können Sie auch noch mal kurz für alle, die nicht sofort wissen, was ein digitaler Zwilling ist, erklären, wie das funktioniert.
Okay, das mache ich gerne. Also was man eigentlich tut, ist, dass man im Computer dreidimensional die Konstruktion noch mal abbildet. Man hat also dann das, was man draußen 1:1 bauen möchte, dann nochmal als digitales Modell. Und wenn ich da zum Beispiel als planer Ingenieur mir überlege, okay, ich tausche diese Stütze mal aus gegen eine andere, was für Konsequenzen hat das denn für das Gesamtbauwerk? Und das lässt natürlich sehr schnell auch zu in Bezug zum Beispiel auf Nachhaltigkeit, Reduktion der eingesetzten Baustoffe oder Ähnliches, mal Varianten durchzuspielen und den besten Weg dann zu finden. Früher, wir kennen alle die großen Bauzeichnungen, wie man dann da noch mit Bleistift und Lineal das gemacht hat, hatte man natürlich einen deutlich erhöhten Aufwand. Und es gibt tatsächlich dort eine Studie, von der ich gerade gehört habe, aber die ich noch nicht gelesen habe, wo man in Skandinavien, die sind in der Beziehung deutlich weiter als wir, tatsächlich mal das gleiche Projekt hat planen lassen mit Hilfe der KI und mit Hilfe von Fachleuten im Old Style sozusagen, Old School. Und der Unterschied war, dass die KI nach 5 Tagen fertig war und die klassische Planung nach 5 Monaten. Und da sieht man sehr schon deutlich, was da möglich ist.
Ja, birgt das auch Gefahren, frage ich jetzt mal so vorsichtig? Oder kann man sagen, in diesem Bereich kann man die KI einfach gefahrlos arbeiten lassen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass man eben diese klassischen Sicherungsprogramme, die wir im Bereich der Planung haben, der Statiker, der die Statik berechnet und die wird vom Prüfstatiker noch einmal überprüft und sichergestellt, dass es dort keinen Rechenfehler gibt, dass man solche Prüfszenarien dann auch bei Einsatz von KI dann problemlos integrieren kann.
Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, in Ihrem Arbeitsbereich setzt man sich für die längere Lebensdauer von Bauten ein und dadurch auch für mehr Nachhaltigkeit. Was gibt es denn da für Lösungen, wo Sie sagen, Mensch, also da sind wir gerade dran oder das haben wir schon gefunden, damit das Ganze mal ein bisschen länger steht?
Ja, ich glaube, das ist, was Sie jetzt gerade andeuten, eine Kernsache, die wir in Deutschland haben. Ich bin auch viel im Ausland unterwegs, im Nahen Osten oder auch in China, Australien und Da stellt man fest, dass das Thema nachhaltiges Bauen dort durchaus anders angegangen wird als bei uns. Wir fokussieren uns im Moment gerade sehr stark auf die Baustoffe und was für einen CO2-Footprint sie denn haben. Und da macht natürlich Holz immer einen besseren Platz, als wenn wir zum Beispiel eben über den oft gescholtenen Beton sprechen.
Welche Rolle spielt denn der Werkstoff Holz in Deutschland bei den Bauten?
Gut, im Bereich der Infrastruktur haben wir natürlich mit dem Holz nicht ganz so viele Möglichkeiten. Es gibt auch wieder in Bayern ein Beispiel, wo man eine Brücke über die Autobahn aus Holz gebaut hat. Aber eben, wir müssen zwei Dinge bei der Auswahl der Werkstoffe, wenn wir wirklich nachhaltig bauen wollen, beachten. Das ist auf der einen Seite der CO2-Footprint des Produktes. Aber fast wichtiger ist tatsächlich noch eben, wie dauerhaft ist das Material in der jeweiligen spezifischen Nutzung. Und ich glaube, diese Diskussion auch im Kontext mit Holz müssen wir wirklich intensiv führen, weil sonst kann es uns passieren, dass wir in wenigen Jahren die Holzbauwerke, die wir erstellt haben als Ersatz für Infrastrukturbauwerke aus Beton, dass wir die sanieren und sanieren und sanieren und sanieren. Und dann komme ich irgendwann mal auch zu dem Punkt, wo denn Holz alles andere als ökologisch ist. Deshalb diese Einzelfalldiskussion, wo geht's nicht, bezüglich des Lebenslaufes müssen wir sehr viel intensiver führen.
Und vom Holz nochmal zurück zum Baustoff Beton. Gibt es da eigentlich Zahlen, wie viel Kohlendioxid da freigesetzt wird, wenn man mit Beton arbeitet?
Ja, das gibt es. Also wenn wir es jetzt mal auf einen Kubikmeter Beton rechnen, hatten wir früher, wie wir sozusagen noch die nicht optimierten Portlandzemente verwendet haben, pro Tonne etwa 250 Kilo CO2. Und durch die neue Generation der oft auch als grüne Zemente bezeichneten Bindemittel kommen wir auf ungefähr 150 Kilo pro Kubikmeter. Das heißt also, die Industrie hat sehr viel Aktivitäten entwickelt in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, um den CO2-Footprint von diesen mineralischen Bindemitteln zu reduzieren. Interessanterweise denkt man, dann ist es auch gut, wenn man jetzt Recyclingbeton gibt. Das drückt den CO2-Gehalt eigentlich gar nicht so sehr, eher ein bisschen mehr. Und das liegt einfach daran, dass wir eben den alten Beton erst in kleine Stücke zerbrechen müssen. Den Kiesand, den können wir in der richtigen Körnung der Natur schon entnehmen. Und dafür müssen wir ein bisschen mehr Energie einsetzen, was dann dementsprechend auch mit CO2 verbunden ist. Da geht es eigentlich eher um die Schonung der natürlichen Ressourcen. Aber eben der entscheidende Gewinn, den wir haben, und das lässt sich auch mit Zahlen entsprechend belegen, ist, dass wenn wir jetzt tatsächlich das Bauwerk 100 Jahre nutzen können ohne diese Sanierung, dann haben wir eigentlich den größten Teil dieses CO2-Problems oder reduziert. Denn wenn ich jetzt eine klassische Instandsetzung eines Betonbauwerks machen muss, nach 25 Jahren, können Sie davon ausgehen, dass die CO2-Belastung durch diese Sanierung etwa 50% dessen beträgt, verglichen eben, was wir beim Neubau hatten. Also mit anderen Worten, dauerhaft bauen bedeutet ökologisch bauen. Und das ist, was wir nicht nur als Forschungsaufgabe in unserer Arbeitsgruppe sehen, sondern eben auch als wichtigen strategischen Ansatz, um die Infrastruktur tatsächlich auch wieder in eine Situation zu bringen, wo sie langfristig funktioniert. Denn wenn wir sie so bauen wie vor 30 Jahren, mit diesen 500 Milliarden Euro,
die wir haben, also das Infrastrukturpaket der Bundesregierung,
wie soll es dann in dem Sinne in den nächsten 30 Jahren besser laufen? Das heißt, wir müssen eben, und das ist wirklich eine große Herausforderung, die zukünftigen Entwicklungen antizipieren und in den Regelwerken, die ja eigentlich den Stand der Technik, also eher in die Vergangenheit gerichtet sind, tatsächlich das beides zusammenführen. Wenn wir jetzt ein Regelwerk haben, was vor 30 Jahren bei den Klimabedingungen funktioniert hat, wird es die nächsten 30 Jahre nicht funktionieren. Da sind also eben einige Faktoren, die wir dort lösen müssen. Und diese ganze Geschichte, eben die Lebensdauer zu verlängern, zu verhindern, dass wir in Zukunft eben noch mehr sanieren müssen, weil die Gebäude noch und die Objekte noch schneller kaputt gehen. Das fassen wir unter dem Begriff Prävention im Bauwesen zusammen.
Wie teuer, frage ich jetzt mal so. Es ist immer gemein, auf den Preis zu gucken. Sie haben ja gesagt, es wurde nicht qualitativ genug gebaut. Und das ist das Problem, warum die Bauwerke nicht auf diese 100 Jahre Lebensdauer kommen. Aber wie viel teurer ist denn dieser qualitativ hochwertigere, aber nachhaltige und letztlich dadurch natürlich auch ressourcenschonende Bau?
Also das kann man natürlich theoretisch rechnen. Ich würde es Ihnen aber ganz gerne an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben gerade in der Nähe von Stuttgart begleiten wir ein Bauprojekt, ein Brückenbauprojekt, Volumen 42 Millionen, also kein Taschengeld, was dort eingesetzt wird. Und dort haben wir jetzt gleich von vornherein, und das war wirklich ein, auch für mich, ich bin jetzt seit meinem 15. Lebensjahr in dem Business drin, also fast 50 Jahre, eine fast nicht glaubhafte Situation, dass mich nämlich der Bauherr, die Ingenieure anriefen und sagten, unsere alte Brücke aus Kunststahl hat 100 Jahre gehalten. Das, was unsere Urgroßväter für uns getan haben, möchten wir gern für unsere Urenkel tun. Das war jetzt ein Originalzitat. Und dann haben wir dann überlegt, wie wir mit diesem Ansatz Prävention genau das erreichen können, dass diese Brücke dann 100 Jahre instandsetzungsfrei genutzt wird. Und die Kosten dafür, die wir dort angesetzt haben, war 1% der Bausumme, also in dem Sinne etwa 450.000 Euro, wenn wir jetzt an die 42 Millionen Euro Investment denken.
Und wenn man das jetzt dann hochrechnet, eben auf die nächsten Generationen, die Jahre, dann hat sich das ja relativ schnell eigentlich amortisiert, oder? Also wenn man es jetzt eben nicht nach 30 Jahren wieder machen muss.
Das Problem ist nicht nur, dass man es nicht nach 30 Jahren nur machen muss. Wir haben vor einiger Zeit mal eine Studie mit Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen durchgeführt, wo wir also Brückensätze aus Bayern und Baden-Württemberg uns angeschaut haben. Und da waren auch bei den 3000 Brückensätzen 300 Brücken dabei, die saniert wurden. Und da war bereits nach sehr kurzer Zeit, waren dort schon wieder Schäden bei der Sanierung zu sehen. Also rechnen Sie mal 10 bis 15 Jahre. Das bedeutet also, wenn wir jetzt mal uns den Lebenszyklus dieses Bauwerks vornehmen, nach 30 Jahren habe ich die erste Sanierung und dann im Abstand von 15 Jahren muss ich immer wieder ans Bauwerk heran, dann sehen Sie, dass Prävention, die jetzt praktisch von vornherein in die Planung und Umsetzung des Bauprojektes vorgesehen ist, dass wir von dort nicht nur die eine Sanierung sparen, sondern eine ganze Reihe von Sanierungen. Und jetzt muss man wissen, dass so eine Sanierung durchaus das Dreifache kosten kann vom Abbruch und Wiederaufbau. Und ich habe ja gerade schon geschildert, allein beim CO2 haben wir dann bei jeder Sanierung 50% des CO2s, was eben bei der Herstellung des ursprünglichen Bauteils freigesetzt wurde. Also wenn wir über Prävention reden, dann reden wir nicht nur über die erste Instandsetzung, sondern über eine ganze Reihe von Instandsetzungen, die dann über die geplante Lebensdauer von 100 Jahren ausgeführt werden müssen.
Also, da hört man deutlich heraus, nachhaltiges Bauen lohnt sich, auch wenn es eine Stange Geld mehr kostet jetzt. Können davon eigentlich auch die Entwicklungsländer profitieren, wo das Geld ja noch knapper ist als bei uns hier? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind viel in der Welt unterwegs. Wie ist denn die Situation dort in Bezug auf die Infrastruktur?
Also da kann man, glaube ich, die verschiedenen Bereiche der Welt ein bisschen unterscheiden. Wenn wir zum Beispiel an China denken, die haben jetzt im Moment ein riesiges Problem mit der Instandsetzung. Das heißt, die haben nach den gleichen Standards ihre gewaltige Infrastruktur in den letzten 30 Jahren entwickelt. Und die stehen jetzt vor der Situation, dass tatsächlich ein Bauwerk nach dem anderen mehr oder minder saniert werden muss. Und da kennen sie sich überhaupt nicht aus. Das ist auch eine Idee. Wir gründen da gerade im Herbst den QUT, das steht für die Qingdao University of Technology, den Innovation Hub, um auch deutschen Firmen wieder einen Zugang zum Markt. Sie erinnern sich vielleicht, zu Anfang des Gespräches hatte ich kurz darauf hingewiesen, dass Technologietransfer für uns ein großes Aktionsfeld ist. Dort auch eben mittelständischen Unternehmen aus Deutschland die Gelegenheit zu geben, dort eben mit unserer Technologie, die wir hier zweifellos haben, dort auch wieder neue Märkte letztendlich zu erheben. Dort geht es also tatsächlich ums Instandsetzen. Wenn wir jetzt an den Mittleren Osten denken, dort spielt die Infrastruktur zum Teil bei der Sanierung, die Emirates oder auch in Saudi-Arabien, Dubai.
Also die wohlhabenderen Länder.
Genau, die haben das Sanierungsproblem und stehen jetzt vor der Situation, dass sie eigentlich keine Experten haben. Also auch dort gibt es für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen sicherlich einen neuen Markt, wo sie sich entsprechend engagieren können. In Afrika ist unser Ziel in Zusammenarbeit mit den lokalen Universitäten, solche Innovation Hubs einzurichten, um zu verhindern, dass sie dort denselben Fehler machen. Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein. Es gibt dann eine Zahl von einer Vereinigung aus den Vereinigten Staaten, Architecture 2030. Danach liefert das Bauwesen durch die Nutzung, aber auch durch den Bau etwa 42% der gesamten freigesetzten CO2-Menge. Das heißt also, wenn es uns wirklich gelingen soll, den Klimawandel ein bisschen in den Griff zu kriegen, werden wir das ohne eine nachhaltige Infrastruktur nicht schaffen. Denn zum einen müssen wir anpassen. Das heißt, wenn Sie an die Deiche in den Niederlanden denken, die jetzt erhöht werden, oder auch wenn Sie an die Hochwasser in Deutschland denken, da muss die Infrastruktur anders ausgelegt werden. Aber auch eben Vermeidung von CO2, denn das Bauwesen steht weltweit für den größten CO2-Emittenten.
Gibt es dazu auch eine Zahl?
Ja, können wir schnell mal kalkulieren. Wenn wir mal die Menge an Zement, die pro Jahr produziert wird, die liegt jetzt irgendwo zwischen 4 und 5 Milliarden Tonnen. Da können Sie größenordnungsmäßig 14, 15, 16 Milliarden Tonnen Beton draus machen, jedes Jahr. Und man rechnet so ungefähr ein Kubikmeter für jeden Erdenbürger an Beton, der produziert wird. Jetzt multiplizieren wir das mal mit den 150 Kilo CO2, dann sehen Sie schon, welche riesigen Mengen es sind. Und wenn wir mal schauen, die Stahlproduktion, ich habe nicht gerade die aktuelle Zahl im Kopf, aber eine Zeit lang war das wohl mal zwischen 1,0 und 1,5 Milliarden Tonnen Stahl. Also es gibt keinen Stoff, der in diesen großen Mengen hergestellt wird, wie der Zement.
Das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Wo wir jetzt gerade wieder bei den Materialien sind, gibt es denn noch innovative Werkstoffe, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, wo Sie sagen, Mensch, das ist die Zukunft?
Gut, den Beton zu ersetzen, und da gibt es ja viele Diskussionen, machen wir Holz statt Beton oder ähnliches, das sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht so. Und das liegt jetzt nicht daran, weil er günstig ist, sondern schlicht und ergreifend, weil er Eigenschaften hat, die wir brauchen. So, also den Beton werden wir nicht irgendwo ersetzen können. Was wir tun können, ist eben, wie ich es gerade angedeutet habe, eben die Lebensdauer zu verlängern, um auf diese Art und Weise, wenn man so will, die CO2-Last über einen längeren Zeitraum abzuschreiben. Was wir aber im Moment sehr viel tun und wo wir auch intensiv dran arbeiten, sind sogenannte Oberflächenschutzsysteme, die dazu beitragen sollen, die bei besonders hohen Beanspruchungen, beispielsweise eben dieser bereits erwähnten Chloridsalze im Winter, die Wasseraufnahme und damit die Chloridaufnahme zu reduzieren. Und eine Methode, die wir jetzt eigentlich immer stärker in Deutschland etablieren können, nennt sich Hydrophobieren des Betons. Es ist eigentlich vergleichbar mit der imprägnierten Gore-Tex-Jacke. Das heißt, das Porensystem des Betons bleibt auf, aber flüssiges Wasser wird nicht aufgenommen. Und da haben wir eben in Zusammenarbeit mit der Autobahn GmbH, und zwar für den Bereich Südbayern, in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von entsprechenden Projekten durchgeführt, unter anderem auch, um die Wirksamkeit festzustellen. Und an einem kleinen Bauwerk der Bayerischen Autobahn, die neu gebaut wurde, die haben wir hydrophobiert, haben aber mal 1 Quadratmeter freigelassen, um zu sehen, wie die Wirkung der Hydrophobierung im Vergleich zur unbehandelten Fläche ist. Und nach 15 Jahren haben wir da mal reingeguckt und siehe da, das Chlorid bei der hydrophobierten Stelle war 2-3 Millimeter eingedrungen. Der Stahl wird aber durch 4-5 Zentimeter Beton geschützt. Da ist also ein Riesenabstand.
Welches Bauwerk war das genau? Ich möchte mir das bildlich vorstellen können.
Das war in dem Sinne eine Brücke, die über die Autobahn führt und wo sie denn unten durchgefahren sind, um sozusagen von der einen Dorfseite auf die andere Dorfseite zu kommen. Und dort stand denn diese Brücke, diese Betonpfeiler in unmittelbarer Nähe zur Straße, sodass eben jedes durchfahrende Auto viel Spritzwasser dann gegen die Betonwand transportiert hat. Und in diesem Zusammenhang ging es eben darum, zwar, dass die Wand nass wird, können wir nicht verhindern, aber dass das salzhaltige Wasser dann in den Beton eindringt. Dafür haben wir es dann hydrophobiert. Und dann hatten wir dann auf der einen Seite eben eine Eindringtiefe von 4-5 Millimeter bei 4-5 Zentimeter Betondicke, Betonüberdeckung. Also dadurch wird der Bewährungsstahl vor Korrosion dann geschützt. Und bei der unbehandelten Fläche waren es 5-6 Zentimeter nach 15 Jahren. Das heißt also das Zehnfache.
Ja, gewaltiger Unterschied. Jetzt bekommt alles Mäntel, bekommt jetzt alles Schutzmäntel, Herr Professor Gerdes.
Ja, in Bayern schon. Also der Professor Wilberg von der Autobahndirektion hat in den letzten 20 Jahren dem bayerischen Staat durch diese Maßnahmen sicherlich zig Millionen Euro eingespart. Denn man muss wissen, der Quadratmeter mit so einem Oberflächenschutzsystem kostet 10 Euro. Das heißt also, im Vergleich zu einer Sanierung, die schnell mal 300-400 Euro pro Quadratmeter kostet, ist das ein sehr volles, sinnvolles Invest. Und es funktioniert 25 Jahre, also auch lang genug. Und danach wiederholt man es einfach mit einer Gartenspritze, spritzt man diese Flüssigkeit wieder drauf und hat wieder 25 Jahre einen Schutz. Und das ist Prävention sozusagen in Reinskultur. Wir fangen früh an zu reagieren, schützen das Bauwerk und warten nicht ab, bis es erst kaputt ist und dann aufwendig, und zwar technologisch, ökologisch und ökonomisch aufwendig instand setzen werden.
Könnte man sowas flächendeckend machen?
Absolut. Das ist auch eine Technologie, die im Regelwerk letztendlich sogar implementiert ist, sogar im europäischen Regelwerk. In anderen Ländern Europas wird das sehr viel intensiver auch verfolgt. Zum Beispiel in Stockholm, wo wir ja wirklich eine hohe Salzbelastung haben, werden alle Bauwerke auf diese Art und Weise vor diesem Angriff geschützt. In Deutschland tun wir uns ein bisschen schwer damit. Zwar lässt das Regelwerk es zu, aber dann kommen wir gleich wieder in die Diskussion, das kostet ja 10 Euro pro Quadratmeter mehr. Und damit erhöhen wir im Moment dann die Baukosten, obwohl das vernachlässigbar gering ist. Bei 44 Millionen spielt es keine Rolle, wenn ich da jetzt für 15.000 hydrophobiere. Aber es ist tatsächlich so, dass eben häufig das Kostenargument dagegen, und wir bauen ja dauerhaft und wir haben ja einen tollen Beton, und eben diese ganzen alten Argumente, die aufgrund der sich verändernden Situation, wir haben darüber gesprochen, Klimawandel und so weiter, einfach verändern, wird das trotzdem ausgeblendet. Und deshalb nur, wenn man wirklich von, ich sag's jetzt mal, Bürgermeister zu Bürgermeisterin geht und im Einzelfall erläutert, wie wichtig Prävention ist und wie wichtig so eine Maßnahme ist, bekommt man dann dort eben auch Gehör und setzt es dann um.
Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Und da geht es natürlich auch um die marode Infrastruktur, die porösen Materialien und auch nochmal die Brücke. Sie haben uns jetzt deutlich vor Augen geführt, was wir alles tun können, um zu verhindern, dass die Bauwerke in die Jahre kommen. Aber was ist jetzt mit den vielen maroden Bauwerken, die wir hier haben, wo es ja auch einer professionellen Wartung bedarf? Also man muss das ja alles ständig überwachen. Das kostet ja auch Zeit, das kostet auch Geld. Der Faktor Mensch spielt ja da auch eine Rolle.
Ja, das ist absolut so. Die Problematik eben zu sagen, wir haben das Bauwerk erstellt und jetzt gibt es keinen Handlungsbedarf mehr, das ist nicht richtig. Das gilt aber nicht nur für jetzt Infrastrukturbauwerke, über die wir hier intensiv sprechen, sondern auch fürs private Wohnhaus. Wenn ich da nicht bereits unmittelbar nach dem Erstellen immer dafür sorge, dass die kleinen Mängel ausgebessert werden, dann habe ich dort natürlich dann ein Problem. Und irgendwann mal wächst das Problem und wird so groß, dass es sehr hohe Investitionen erfordert bei meinem Privatkonto. Tatsächlich gilt das aber in gleicher Form auch für die Infrastrukturbauwerke. Und das ist ein Zusammenhang, da muss ich gestehen, Frau Schregelmann, der ist mir eigentlich trotz meiner langen Berufserfahrung erst in den letzten Monaten so richtig klar geworden, weil wir überwachen ja die Bauwerke. Und wenn Sie sich erinnern, Sie hatten das Carola-Desaster.
Die Carola-Brücke in Dresden,
Die Carola-Brücke, genau, als Beispiel genannt. Dort waren regelmäßig Ingenieure und haben diese Brücke auf den Zustand hin überprüft und haben dann gesagt, wir können weitermachen. Diese Feststellung, ist dieses Bauwerk noch standfest oder nicht, ist Teil eines Überwachungsplans eigentlich für alle öffentlichen Bauwerke. Das reicht von einem Schwimmbad bis zu einer Brücke, ein bisschen unterschiedliches Vorgehen. Aber prinzipiell heißt es, alle 6 Jahre überprüfen wir die Brücke dazwischen mal und die anderen Bauwerke nach 2, 5 oder 15 Jahren. Da gibt es ein genaues Programm. Ziel ist aber eben festzustellen, ob der Bau noch standsicher ist. Also genau dieses Gefühl, was Sie bei der Anmoderation genannt haben, nicht durch die Brücke durchzufahren oder darunter und das Gefühl zu haben, die fällt mir gleich auf den Kopf. Das ist das Ziel dieser Untersuchung. Jetzt ist es aber so, dass eben bis letztendlich die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist, das Bauwerk schon bös kaputt ist, bös geschädigt ist. Und jetzt kommt eben die eigentliche Problematik, die wir haben und die wir generell jetzt von der jetzigen Strategie auch in Deutschland haben. Wenn wir so lange warten, bis der Ingenieur sagt, die Standsicherheit ist nicht mehr gegeben, ist das eigentlich eine riesige Instandsetzungsmaßnahme, die notwendig wird. Wenn wir aber eben sehr viel früher nicht die Standsicherheit, sondern den Zustand des Bauwerks in der Richtung bewerten, dass jetzt mit geringen Maßnahmen wieder die Uhr auf Null gestellt wird, dann würde sich über den Lebenszyklus eine deutlich geringere Zahl ergeben. Aber was fast noch wichtiger ist, wir hätten nicht so viele Ausfälle bei den Bauwerken, die würden dann eben verfügbar bleiben. Und dieses Konzept setzen wir gerade mit den Bäderbetrieben in Köln um, mit einem Schwimmbad, wo wir einfach sagen, wir warten nicht bis zum
letzten Tag, ja.
Genau, sondern wir achten darauf, dass wir eben einen Nachweis der Nachhaltigkeit führen, also sehr viel früher feststellen, ob es jetzt was bringt oder nicht.
Also, leuchtet alles sehr ein, Herr Professor Gerdes. Ich habe noch eine persönliche Frage zum Schluss. Denn auch Sie sind ja in Ihrem Alltag mit Infrastruktur konfrontiert, möglicherweise auch mit anfälliger, maroder Infrastruktur. Sie bewegen sich ebenfalls, wie wir alle, von A nach B auf Straßen oder Schienen oder fahren in älteren Gebäuden, Aufzug und so weiter. Beschleicht Sie da jetzt vielleicht manchmal ein ungutes Gefühl, weil Sie ja so viel wissen über all das?
Nicht in Bezug auf die Sicherheit unserer Infrastruktur. Und da gibt es Ausfälle. Die Carola-Brücke ist sicherlich ein Weckruf gewesen. Was mich beunruhigt, ist eben einfach, dass die Strategien nach meiner Ansicht nicht verändert werden. Und das bedeutet, dass wir eben für die nachfolgenden Generationen dort eine Aufgabe schnüren, die fast nicht zu stemmen ist. Denn man muss wissen, so eine Schadensentwicklung geht exponentiell. Das heißt also, sie fängt fast unsichtbar an. Aber wenn sie dann mal gestartet ist, dann nimmt die Geschwindigkeit radikal zu. Und das ist im Moment gerade so ein bisschen die Problematik. Wie schaffen wir es mit den Mitteln, die wir haben, und der Strategie zu warten, bis das Bauwerk wirklich völlig kaputt ist, dieses riesige Volumen abzudecken und dafür zu sorgen, dass jetzt der Zustand sich nicht weiter verschlechtert. Und auch diese Diskussion um eben dieses Investitionspaket. Wenn wir es heute nicht tun, in 10 Jahren würden wir wahrscheinlich das gleiche Ergebnis mit 1 Billion nicht hinbekommen. Das heißt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und wenn wir es aber tun, dann müssen wir es in nachhaltiger Form tun. Und das bedeutet Dauerhaftigkeit muss mindestens genauso wichtig sein wie die Standsicherheit eines Infrastrukturbauwerks.
Vielen Dank, Herr Professor Andreas Gerdes, wissenschaftlicher Leiter des BW Innovation Hub in Karlsruhe. BW steht für Baden-Württemberg. Dankeschön, war sehr interessant.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Lösungen für die Infrastruktur, das war das Thema dieser Folge von Forschung unter Druck, unserer Interviewreihe bei IQ Wissenschaft und Forschung. Die Links zu den anderen Gesprächen findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Iska Schriegelmann und ich sage danke fürs Zuhören.